Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
Es grünt so grün, wenn Staffings Blüten blühen.
Oh Gott. Und das sagen wir jetzt dreimal hintereinander. Ganz
es
schnell.
Grün es grünt so grün, wenn Staffings blühen. Und die Blüten stehen für die Wirtschaft. Also es grünt so grün, wenn die Staffings blüten, also die Wirtschaft blüht. Dann blühen wir auch.
Also das heißt, unsere Marktlage dieses Mal hat natürlich auch wieder einen Titel. Wobei, ich habe den Titel jetzt gerade erst just in dem Moment erfahren. Ich habe die Marktlage vorher gelesen und als ich die durchgelesen habe, habe ich irgendwie so gedacht, ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett oder irgendwie so. Wäre doch ein guter Titel, weil also es ist so, man kommt so von der einen emotionalen Situation, positiv Hoffnung, hin zu wieder, oh Gott, Energiepreise auf +46% und Ölpreis, also ne, das ist ja Öl mit drin. Und entsprechend die geopolitischen Krisen, die irgendwie nicht so richtig eine positive Entwicklung zeigen und doch ist es wieder irgendwie ganz gut. Also es ist ein Hin und Her in der aktuellen Marktlage. Aber trotzdem unterm Doppelstrich hast du eine leicht optimistisch positive Konsequenz und wie sagt man, Resonanz? Nee.
Resonanz ist das, was mir Chris Swanepoel von S3 gegeben hat, dass meine Posts so negativ sind und dass ich mich mehr aufs Positive konzentrieren soll und dass, wenn die Consultants ambitioniert, engagiert, kundenorientiert arbeiten, dass ja dann doch alles in Ordnung sei. Das war eine Resonanz und ich habe ihn ja auch zurückgeschrieben. Ich versuche halt den Newsletter neutral zu schreiben anhand von Indikatoren und Führung im Staffing-Unternehmen am Ende des Tages ist dann ja nicht meine Aufgabe oder die Führung zu unterstützen. Für Positivität im Vertriebsalltag zu sorgen, das ist dann natürlich die Aufgabe oder Herausforderung der entsprechenden Führungskräfte in den Staffing-Firmen. Ja. Also ich denke nicht, dass ich zu negativ bin. Wir sind halt in einer scheiß Lage im Q1 hier und hier zuletzt. Letzten Jahr war scheiße, zum Jahr davor war scheiße, zum Jahr davor war es fast scheiße. Man kann halt, was soll ich denn da Schönes sagen? Natürlich gibt es Firmen, die sind haben auch genügend drüber geredet, die im richtigen Bereich sind, den richtigen Skill haben, noch Vertriebler so wie früher haben oder Vertrieblerinnen, die noch angreifen können. Ja klar gibt es die alle. Aber wenn ich es halt auf die gesamte Masse sehe und mich auf der Helikopterperspektive mit der Marktlage auseinandersetze, sah es halt bis jetzt immer nicht so geheul aus. Und dann kann ich auch nichts Tolles schreiben. Das wäre dann nicht mein Stil. Aber Chris, nicht nur, weil du es gesagt hast, sondern weil sich die einige Parameter positiv entwickeln, ist diese Marktlage so grün, wie wenn Spaniens Blüten
Knospen.
Blühen.
Okay.
Ja, weil die Wirtschaft hat positive Signale und wir ziehen leicht nach. Punkt.
Also ich glaube tatsächlich die Marktlage an sich, den Newsletter oder den Newsletter ist es ja im Prinzip nicht. Also die Marktlage an sich, dieses Dokument, das habe ich jetzt auch nicht negativ empfunden, weil es ist, wie es ist, wie du ja auch sagst. Was, glaube ich, noch mal ein bisschen prägnanter ist, sind dann
jetzt
halt die LinkedIn.
Nein,
sind dann halt genau die LinkedIn-Posts und die dramatische Bildsprache, die ja nichts mit Grünen und Knospen und so zu tun hat, sondern eher so im Dunkel hängt.
Hast du das Bild gesehen, was ich jetzt machen will?
Das letzte war doch total dunkel. Irgendwie
ja, natürlich.
Ich habe nur Mauer und so weiter.
Jetzt pass mal auf, ich spoilere dir jetzt hier mal. Du musst hier mal mich kurz freischalten, dass ich das Bild für die Marktlage nächste Woche dir zeigen kann. Dann kannst du mir gleich sagen, ob es so negativ ist, weil dann du bist die
pass
Erste,
auf, jetzt
die
wird's gleich kitschig mit es grünt so grün. Naja, die Sonne ist aber trotzdem eher auf Untergang. Ne? Die hätte sie ja eher so, die Sonne geht auf oder so. Das sieht eher so abendrotmäßig aus.
Okay, ich lasse da ChatGPT nochmal drüber laufen.
Oh mein Gott, der Iran-Konflikt, naja, okay, also ja. Ich würde eher, genau, vielleicht gib ihm mal so noch den Hinweis, es soll nicht nach Untergang aussehen, sondern es soll nach Aufgang aussehen, weil dann kriegt es vielleicht doch nochmal so ein bisschen einen Positiv-Taste. Ja, aber
wird erledigt.
Wunderbar. Jetzt lass uns mal in die Zahlen reingehen. Ja, du bist
direkt.
Ja schon sehr geübt, genau, naja gut, wir haben jetzt schon relativ viel geschnackt jetzt im Vorfeld und der geneigte Zuhörer wird sagen, okay, jetzt kommen wir zum Punkt hier.
Ich bin heute eher so im Smalltalk-Modus,
Simone. Im Smalltalk, ja, du bist heute nicht 100% fit, ne? Bist ein bisschen krank.
Nee, ich war bei Kununu in Wien zum Staffing Leader Roundtable. Übrigens auch so eine, wenn ich sehe, dass sich etwas durch mein Wirken verändert hat, viele Leute sagen jetzt Staffing und das finde ich geil. Kununu sagt auch Staffing Leader Roundtable. Also das hat sich wirklich durchgesetzt und irgendwie bin ich mega krank aus Wien zurückgekommen oder da ging es noch, aber die Frage drauf bin ich mega krank geworden. Ich habe mich von einem Tag ins andere so gerettet, aber eine Sache, und da sind wir vielleicht mal bei Flurfunk, eine tolle Sache, die ich mal teilen wollte, das kann ich dir auch mal kurz zeigen. Also das seht ihr jetzt natürlich alle nicht, die ihr hier zuhört, das ist der Nachteil, wenn wir hier nur einen Podcast aufnehmen, aber wenn ich das dir hier zeige, die Nina Zimmermann, seines Zeichens CEO von Kununu, hat ein Tool vorgestellt, siehst du das?
Ja.
Da werden alle Bewertungen von Kununu aufgeführt, die gemacht worden sind und in so einen Branchendurchschnitt gelegt. Nach Führung, strategische Richtung des Unternehmens, Work-Life-Balance und Umgang miteinander aufgeschlüsselt. Und das kommt dabei raus. Also kannst du unterschiedliche Unternehmen angucken. Finde ich extrem spannend, weil Kultur, da sind wir wieder das, was Chris gesagt hat, Swanepoel, Kultur ist natürlich eine ganz wichtige Sache für Vertriebserfolg. Ja, wenn die richtige Vertriebskultur oder Managementkultur nicht vorhanden ist, glaube ich, dann kann ein Unternehmen auf lange Zeit auch nicht erfolgreich sein. Und mit diesem Tool kann man ein bisschen seine Kultur testen oder sehen, wie die Mitarbeiter das wahrnehmen. Finde ich sehr spannend.
Also wie es im Vergleich dann auch zu anderen aus der Branche ist.
Genau.
Ja, oder am Ende vielleicht ist es vielleicht auch ein kleiner Indikator dafür, wer seine Mitarbeiter dazu einlädt, auf Kununu zu bewerten und wer das vielleicht so ein bisschen schleifen lässt. Aber klar, also es kann natürlich eine Indikation geben, wo liegt man.
Wie immer die Leute, die schlau sind und das Game da können oder beeinflussen können, die haben da sicherlich einen Vorteil. Aber wir haben eine ganze Werksführung mitbekommen und da ist ein sehr engagiertes Team, die das eher emotional verteidigt haben, dass die in diesem Bewertungsprozess wirklich gut drauf aufpassen und auch kontrollieren, dass es keine Manipulationsmöglichkeiten gibt. Also so über IP-Adresse, Mehrfachbewertung, irgendwelche Bots und sowas. Also das versuchen die schon auszuschalten. Aber natürlich, wenn ein Geschäftsführer eine tolle Stimmung hat und sagt, bitte stimmt bei Kununu alle ab und wir stimmen alle mit 4,8 und 5,0 aus, dann hat das natürlich eine Wirkung.
So. Aber Stichwort Stimmung irgendwie in der Branche. Ich glaube, der Konjunkturindex der Staffing-Branche ist ja das erste Mal, hast du geschrieben, ins Positive. Ne? Zumindest in Bezug auf die Umsatzerwartung hat sich nach 9 Monaten das erste Mal ins Positive entwickelt.
Ja, genau. Also vielleicht fangen wir nochmal 2 Schritte vorher an, wenn du mir das erlaubst, Simone. Es gibt so ein paar Wirtschaftsanzeichen, obwohl die Wirtschaftsstimmung alles in allem noch so ein bisschen verhalten ist. Aber Außenhandelsbilanz hat zugelegt, Auftragseingangsindex hat zugelegt, bestimmte Bereiche haben zugelegt in der Wirtschaft. Also es gibt positive Anzeichen und wir haben ja schon drüber gesprochen, wie das alles zusammenhängt. Wirtschaft, Erwartungen in die Zukunft, Arbeitsmarkt, Staffing. Und wenn ich dann darauf komme, was du sagst zu den Konjunkturindizes, sehen wir, dass im Moment das Klima noch verhalten ist bei den Staffern, aber die Erwartung in die Zukunft das erstmal ins Positive gedreht haben. Also es ist noch leicht verhalten im Moment. April ist jetzt noch nicht so super geil, aber die Erwartung, dass es jetzt bergauf geht und das Gefühl und das spiegelt das auch so ein bisschen wider von meinen Gefühlen, was ich mit den Leuten spreche. Also diese Frühjahrsbelebung, die es ja eigentlich jedes Jahr gibt, weil der Arbeitsmarkt mit dem besseren Wetter wieder ein bisschen mehr in Schwung kommt. Diese Frühjahrsbelebung spüre ich auch bei unserem Mitgliedsunternehmen bei ABSCO. Geht's dir auch so?
Ja, also ich kann das auch letzten Endes teilen, wenn ich mit meinen Kunden spreche, aktuell, die in der Betreuung sind, aber auch aus der Vergangenheit, da hält man ja auch immer wieder Kontakt. Die sind eigentlich echt alle happy. Also ich führe jetzt tatsächlich mehr und mehr auch die Gespräche mit dem Thema, ja, jetzt läuft's so gut, soll ich einstellen oder bleibe ich allein? Ne? Kommen mehr Leute dazu, um mich eben auch zu entlasten? Also es ist schon ein Zeichen, möglicherweise resultierend aus der Wirtschaft oder aber auch ein Zeichen einfach von einer konzentrierten Aktivität, die letzten Endes natürlich irgendwie auch zu einem Ergebnis führen kann, weil eingestellt wird ja trotzdem noch, du hast es ja dann auch in den Vergleichen der Märkte, ne, Festanstellung in Deutschland, die unterschiedlichen Bereiche da auch nochmal aufgeschlüsselt, wo man dann einfach sieht, dass bestimmte Bereiche einfach ja stabil performen oder sich halt positiv entwickeln. Da hast du ja auch grundsätzlich Thema Gesundheitswesen erwähnt, hast den Tech-Sektor erwähnt. Ich weiß gar nicht, das bezog dich, glaube ich, rein jetzt erstmal auf Berlin, oder? Gesundheitswesen, Arztberufe, Therapie plus 22,1%, Pflege plus 15,7%, Tech-Sektor plus Softwareentwicklung sogar auch nochmal steigend. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, ja auch in den allgemeinen Statistiken spiegelt sich es eigentlich ähnlich, ne?
Ähnlich, ja. Also der Gesundheitssektor ist überhaupt stark. Das siehst du ja auch dann, wenn wir später über den Temp-Markt sprechen und die Unternehmen, die da in der Lünendonk-Studie in die Top 25 gestimmt sind, kommen alle aus dem Health-Bereich. Das heißt, die schwimmen alle auf diesen Konjunktursektor mit.
Ja. Okay, genau. Und aber auch eine Sparte hat wiederum zugelegt, die du ja auch als Indikator für das zukünftige Wachstum auch nimmst, ne? Nämlich die HR. Die HR-Stellen sind im Q1 2026 die am stärksten wachsende Kategorie.
Wahnsinn, genau. In dieser Indeed-Statistik im Vergleich zum Q4, zum Q1, jetzt hatten sie dann wieder einen kleinen Dip erhalten im März. Jetzt muss ich mal schnell die Kurve suchen. Die Kurve ist mittlerweile so lang, dass man da echt schon drauf fokussieren muss. Aber jetzt im April hat es wieder leicht zugelegt. Das heißt, im Vergleich zum Dezember haben wir auf jeden Fall eine Zunahme. Und wie die treuen Zuhörer wissen, für mich ein absoluter Trendindikator, dass unsere Endkunden anfangen, intern zu hiring, und da fällt er dann auch immer 25% am Ende des Tages für uns irgendwie ab, wenn die internen Recruiter damit nicht klarkommen und dann uns beauftragen. Apropos internen Recruiter.
Du hattest es ja, also wenn ich hier den Text hier vor mir habe, steht, HR ist der Frühindikator schlechthin. Wenn Unternehmen sparen, streichen sie zuerst HR. Haben wir gesehen, 2024, 2025. Aber jetzt kommt eine interessante Wendung. Der HR-Index laut Indeed ist in Q1, also nicht nur im April 2026, die am stärksten wachsende Kategorie. Das bedeutet, Unternehmen stellen wieder Recruiter und HR-Manager ein.
Ja, genau. Du siehst nur da, wenn du auf diese blaue Kurve da oben siehst, im März.
Und die ist so klein.
Genau. Das ist, ich glaube, ich muss mal die Dingauswahl ändern. Aber ja, das Thema stimmt. Apropos HR, wie noch ein bisschen Flurfunk. Bist du eigentlich auf der Talent Pro in München? Nee, oder?
Leider nicht.
Leider nicht, weil ich habe da nämlich für den geneigten Hörerin, ich habe da nämlich einen Podcast-Slot auf der Messe. Und ich habe das letzte Jahr schon mal verprobt. Es war okay, war aber nicht ganz hundertprozentig zufrieden. Und jetzt werde ich mit dem Marcel Rütten vom Schicht im Schacht, werde ich einen Podcast aufnehmen, das Battle HR versus Staffing.
Okay. Und was wird da gebettelt?
Ja, also wie wir so unterschiedlich.
Was diskutiert man da?
Ja, also wie interne Recruiter mit externen Recruitern zusammenarbeiten. Oder auch nicht zusammenarbeiten, was die Vorurteile gegenüber sind und dann natürlich positiv endend, was die Synergie ist, wie beide voneinander profitieren können.
Okay. Das Frühlingsknospen-Knospi auch in dem Internal Recruiting und Zusammenarbeit mit Personalberatung.
Überall Knospi und so.
Ja, man muss tatsächlich aufpassen. Es gibt so viele spannende Veranstaltungen, wo man hingehen kann. Aber es ist dann doch immer noch mal,
ist so,
ja, Reisezeit. Es ist, wenn du dort bist, es ist Rückreise und die Arbeit, die bleibt ja dann irgendwie liegen. Ne? Also das heißt, man muss dann immer wirklich sehr bewusst auch schauen. Und ich war am Anfang von der Talent Pro regelmäßig und musste dann eigentlich auch gucken, entweder Staffing Pro oder Talent Pro. Aber dann ist natürlich klar, auf jeden Fall, weshalb. Und jetzt, wo ich in Flensburg wohne, Flensburg-München ist halt einfach, ist es nochmal eine andere Entscheidung. Aber vielleicht irgendwann mal in Zukunft mal wieder, genau. Kann mich noch erinnern, ich hatte in der Vergangenheit, ich war ja auch, das HRM-Institut hatte ja auch irgendwie so ein Online-Training gehabt und da war ich ja auch Tutor. Genau.
Ist es eigentlich noch online oder ist es offline geschaltet?
Ich habe mir gerade, wo ich mich habe sprechen hören, habe ich mir das gefragt in meinem Kopf und habe mir gedacht, sprichst du es aus oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Das ist doch Digital Recruiter. Ich habe da ein Zertifikat damals in der Corona-Ding gemacht.
Ja.
Digital Recruiter hieß das,
ja,
oder?
Ja, ich hatte da...
Was war daran eigentlich digital?
Na, dass du es halt nicht in Papierform durchgelesen hast, sondern dass
du
halt Videos angeguckt hast.
Ach so, weil du es digital gemacht hast.
Ja, ja, genau.
Oh, wow.
War nichts mit KI.
Ja.
Damals war das noch nicht
KI-mäßig. Ja. Ich dachte mir, hätte ich irgendwie was verpasst.
Nee, aber zum Thema KI hattest du dich ja auch ausgelassen, ne? In einem etwas längeren Artikel, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, wo kommen die Begriffe wieder her und warum sind die nicht mal deutsch?
Ja.
AI-Washing.
Beeindruckend.
Also auch eine spannende Beobachtung eigentlich, ne? Ohne dass man diesen Begriff oder dieser Beobachtung einen Namen gegeben hat bisher, aber dass man einfach sagt, na, alle sind total hype, was KI angeht und jeder ist hektisch dabei, irgendwelche Tools zu implementieren und am Ende steigt die Produktivität trotzdem nicht. Und das liegt woran?
Ja, das ist jetzt die Frage.
Kannst du so schnell Themen switchen? Du hast es
ja kann ich schon. Vielleicht,
in deinem Beitrag.
Vielleicht nochmal kurz erklärt, wo es denn herkam. Es ist jetzt nicht irgendwie an den Nasen herbeigezogen, sondern ich lese die Geschäftsberichte.
An den Nasen
herbeigezogen. heute sind wir aber witzig drauf.
An den Haaren herbeigezogen.
Ja, ist doch egal. Das liegt einfach an dieser... Ifrendolo Forte 400 Milligramm, die tut mir, glaube ich, nicht gut, wenn man einen Podcast aufnimmt.
Ach komm, du hast doch nur doch den Herrentag gefeiert. Heute ist nämlich Christi Himmelfahrt. Und André hat gesagt, nee, wir haben den Feiertag in der Schweiz nicht und hat keinen Herrentag gefeiert anscheinend, aber irgendwie doch.
Nee, auf jeden Fall habe ich die Geschäftsberichte gelesen und da steht sehr viel drin, sowas wie, wir wollen den Anteil unserer KI-Placements auf 40% oder 50% steigern. Und da bin ich ja auf, also ich kann jetzt leider den Namen nicht sagen, das wäre natürlich, fände es total spannend, aber ich war auf zum Beispiel auf der LinkedIn-Veranstaltung in München und dann unterhalte ich mich mit den Leuten und die sagen, ja, das steht da drin, dass die Investoren damit einfach zufriedengestellt sind, weil ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, dass das reine Staffing finden so Investoren jetzt nicht mehr so ganz so spannend und dann schreiben die dann halt da sowas rein und dann fiel da der Begriff, ich habe den leider nicht erfahren, dass so ein AI-Washing in den Geschäftsberichten stattfindet. Und dann dachte ich mir, das ist ja interessant, wenn Geschäftsberichte das haben, dann wird wahrscheinlich auch der deutsche Geschäftsführerin darin veranlasst zu sein, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mich mit angefangen, mit unterschiedlichen Leuten zu unterhalten. Und dann kam so raus, ja, dass... wie halt so oft so eine Sau durch die Ortschaft getrieben werden und dieses AI-Thema wirklich von vielen Leuten diskutiert wird, aber gar nicht so richtig diskutiert wird. Und dann kam das Nächste, dass ich mit Jürgen Schäfer, groß geht raus, beim Hamburger Netzwerk-Event in der Vorveranstaltung war und er darüber gesprochen hat, was jetzt dann Automatisierung oder KI-Potenzial hat. Und dann hat sich das alles zusammengefügt und dann kam das zu diesem Artikel. So, das war der Hintergrund. Und was war jetzt die Frage?
Also ich muss jetzt ganz kurz nochmal gucken, weil ich hatte eigentlich den Artikel so verstanden, dass man KI einführt in der Hoffnung und Erwartung, es müsse jetzt Produktivität verbessern und mehr Gewinn am Ende bringen, aber man stellt am Ende eigentlich fest, dass es nichts bringt. Aber du hast ja gesagt, Ausgangspunkt der Überlegung war, dass du in den Geschäftsberichten gelesen hast, irgendwie, dass der oder in den Planungen gelesen hast, dass der Anteil der KI-Mitarbeiter entsprechend steigen sollte, oder was war dir?
Nee, der von KI übernommenen Besetzungsprozesse. Ach so. Also da wird dann schon drüber gesprochen, dass es komplette Besetzungsprozesse gibt, wo kein Mensch mehr dabei ist. Und da haben
Ach,
wir
das
auch schon
ist
mal
ja Quatsch.
ja, genau. Und
Aber das ist vielleicht
dann,
auch
wenn du
deswegen
das halt.
Quatsch, weil die KI halt auch noch nicht so weit ist in vielen Teilen.
Ja, kommt drauf, ja, kommt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, über Firmen, die das von sich sagen, die da sehr weit sind, und was die da machen und was da funktioniert. Aber dann in dem Artikel habe ich halt darüber gesprochen, auch was der Jürgen gesagt hat, ja, dass es, dass dann halt oft so reflexartig irgendwelche Tools eingeführt werden und jetzt machen wir mal und geil und die haben gesagt, dann steigt das um 80 und das um 40 und das um 15% und geil, wir machen jetzt auch KI am Ende des Tages, aber gar nicht richtig gemessen wird und das finde ich eigentlich, das war für mich so die Quintessenz von meinen Beobachtungen. Was kommt denn dabei raus? Und hat sich das denn jetzt gelohnt? Sind wir denn jetzt besser geworden? Machen wir mehr Umsatz pro Mitarbeiterin oder nicht? Und ich glaube, das war, warum ich den Artikel geschrieben habe.
Naja, das geht vielleicht auch dann zurückzuführend auf den Ausspruch, den man sagt, ein schlechter Prozess automatisiert oder mit KI abgebildet ist halt immer noch ein schlechter Prozess, ne? Und die Einführung von einer Technologie kostet halt einfach Zeit, kostet Ressourcen und das darf man auch nicht vernachlässigen. Du hast ja auch Toolkosten und momentan ist es ja auch noch so, da kann man ja auch nochmal eine Diskussion eigentlich aufspinnen, dass die Tokens ja noch relativ günstig sind. Ja, die ganzen Unternehmen, die eben da KI zur Verfügung stellen, sind ja in diesen Bereichen total defizitär. Die Frage ist ja auch, wie sich das dann zukünftig auch nochmal von der Investition entwickelt. Unternehmen, die eben KI einsetzen, wie teuer wird das am Ende werden? Aber es ist natürlich am Anfang erstmal mit einer Anfangsinvestition verbunden, wirklich einfach monetär, aber dann auch von der Zeit her, sich das anzugucken, das zu integrieren. Und das hält natürlich auch Berater oder Zuständige dann von anderen Produktivitäten ab. Und ich kriege das halt mit. Ich habe dazu kürzlich mal ein YouTube-Video gemacht, wie Innovationen das Wachstum deiner Personalberatung behindern können. Es ist nämlich, wenn man jedem ja Marketing-Werbeversprechen hinterher rennt und KI wird ja momentan sehr stark promotet und die theoretischen Möglichkeiten damit und dann rennt man da hinterher und denkt so, ja, das integriere ich und dann investiert man eine Zeit und stellt dann irgendwann fest, nee, es hat jetzt doch nicht die Versprechen eingehalten, die wir eigentlich bekommen haben und geht dann wieder zurück auf den alten Prozess. Und wenn man aber ein bisschen kritischer geprüft, kritischer hinterfragt hätte, hätte man vielleicht dieses Tool gar nicht investiert und sich darauf konzentriert, ja, seine Core-Prozesse, so sie denn gut sind und wenn sie noch nicht gut sind, die zu verbessern. Und du schreibst zwar, ne, dass das Thema People Scaling oder Skalieren über Menschen bisher ja immer ein Thema war und dass das Ziel wäre, das über Technologie zu ergänzen, definitiv zu ergänzen, ja, aber nichtsdestotrotz, ich sehe es halt bei meinen Kunden auch, die halt versuchen zu wachsen. Ich habe einen konkreten Kunden im Kopf. Da wird die Geschäftsführerin, die Verantwortliche von den Investoren ständig getriezt, irgendwelche Technologien einzuführen und kann sich deswegen nicht um ein ordentliches Recruiting kümmern. Er hat entsprechend auch
Ja,
kaum,
genau.
kaum Auswahl an guten Leuten, muss dann die
Genau.
hektisch einstellen, die
Das
gerade
ist doch.
verfügbar sind, etc. Und dann ja, verliert sie da Zeit auf KI-Projekte, kann sich nicht um einen ordentlichen Stammprozess kümmern und naja, dann haben wir dieses
Ja.
Produktivitätsdingensbummens.
Genau, und dann könnte sie jetzt gewissenhaft das abarbeiten und wirklich versuchen, was Gutes zu tun oder reflexartig irgendwas einzuführen, um zu sagen, hier, lieber Investor, ich habe jetzt XYZ eingeführt und dann würde sie AI-Washing betreiben.
Ja, genau. In dem konkreten Fall sind es eher die Investoren obendrauf, die da ganz konkret was reindrücken, wo dann die Geschäftsführerin eigentlich eher sagt,
Donnert.
nee, aber ja. Also das heißt, wir
Aber
lernen eigentlich,
jetzt, ja, wir
wir
lernen.
lernen aus dieser Situation einmal ruhig durchatmen, sich das wirklich genau anzuschauen, das zu hinterfragen, vielleicht auch nochmal konkret nochmal Referenzen geben zu lassen von Tools, aber auch die eigenen Prozesse nochmal konkreter anzuschauen und zu überlegen, ja, können wir die grundsätzlich verbessern, wobei man da ja oft, also ich muss sagen, die Beschäftigung mit Automatisierung und KI an sich legt überhaupt manchmal erstmal Potenziale frei, wie sich Prozesse verbessern lassen können, weil man hat ja da selber oftmals so ein bisschen so einen blinden Fleck. Also deswegen macht es sicherlich schon Sinn, sich damit zu beschäftigen, aber nicht so hektisch immer dem nächsten Impuls hinterherzulaufen, ja.
Genau, und strukturiert. Und da hat mir dieser Entscheidungsbaum von Jürgen so gut gefallen. Manuelle Tätigkeit, ja, nein, involvierte Datenmenge, klein, groß, Komplexität der Aufgabe, gering, hoch, repetitiv, nein, ja, Aufwand, Regel manuell abzubilden, gering, groß. Und dann gehst du erstmal so durch und machst Automatisierung und dann kommt das KI-Potenzial und dann kannst du das auf deine Vierfeldmatrix eintragen und dann weißt du, also und die Vierfeldmatrix ist auf Mehrwert und Kosten. Und dann weißt du, okay, was setze ich jetzt als erstes um? Fängst vielleicht mal mit einem an, bevor du mit fünf unterschiedlichen verrückten Themen anfängst und deine Organisation, deine Mitarbeitenden und dich vielleicht auch noch selbst und deinen am Ende des Tages das Bankkonto auch noch überforderst. So, Punkt.
Ja, wobei man da auch an dieser Slide oder an diesem Überblick und jeder, der jetzt sagt, oh, ich möchte diesen Überblick auch sehen, wende sich bitte gerne an den Jürgen Schäfer. Und
Nee,
zwar geht's da.
www.stuffingpreneur.de,
Ach so?
Artikel,
Ach so,
System
Artikel,
Scaling oder
ja.
AI
Okay,
Washing. Ja, danke sehr. Ja,
alles
hallo. Und da könnt ihr dann auf den
Ach
Link
so,
für den
der ist
Jürgen
ja da
Schäfer linken,
drinne. Ach so, ja,
weil
okay, alles klar.
dann kommt nämlich der Lead Through von mir und dann freut er sich und dann sehe ich auch, dass mein Newsletter funktioniert.
Ja.
So läuft das Game.
Nee, ist gut, dass du es gesagt hast. Genau, also das heißt, was da eigentlich ersichtlich ist, dass vieles, was man denkt, was jetzt KI schon ist, eigentlich oftmals einfach Automatisierung ist, ne? Und wenn ich dann auch
Genau.
so die bestehenden Cases, die mir bekannten Cases angucke, wie zum Beispiel Job Valley, ist da ja echt auch vorne dran, ja, mit dem Thema ja, Technologie an sich. Aber bei denen ist auch viel, was haben die gesagt nochmal? AI ist bei denen nicht KI
Automated
sozusagen,
Intelligence oder sowas,
sondern
oder?
genau, sondern ja, genau, Automations Intelligence oder irgendwie sowas, ne, dass
Ja.
viel einfach über Automatisierung gemacht wird, weil KI an sich ja dann eine sehr saubere Datenbasis braucht. Und das ist ja das, ganz ehrlich. Also viele hängen immer noch daran, einfach die Datenbanken, die CRMs und was weiß ich, zu pflegen. Und das führt einen auch wieder zurück zu diesem Punkt. Existieren heißt nicht gleich nutzen. Ne? Also, dass es möglich wäre mit KI theoretisch, heißt nicht, dass es auch genutzt wird und dass es nutzbar ist, weil es natürlich gewisse Voraussetzungen auch braucht.
Genau. Und jetzt haben wir viele Sachen gesagt,
Kleiner
wie zum
Exkurs,
Beispiel
ja.
Tokenisierung der Softwarelandschaft und so weiter und so fort. Wenn ihr alle nicht wisst, was das bedeutet, dann kommt einfach mal bei Absco vorbei, da reden wir nämlich auch darüber. Oder ihr
Ja.
schreibt es in den Kommentaren und wir reden über LinkedIn darüber. Aber jetzt kommt die Aufregung des Jahrhunderts. Simone, ich möchte jetzt mal unseren Podcast nutzen, unter Drogen, wie ich bin, kann ich heute mal richtig einen rausschießen und bin ich quasi exkulpiert von allen Vorwürfen.
Okay.
Lündendonk hat die Lündendonk-Liste veröffentlicht für die 25 führenden Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland und schreibt, der liebe Herr schreibt, Temp ist billig und schnell.
Ja.
Was sagst du
Wer
dazu?
schreibt das nochmal? Wer schreibt das nochmal?
Das schreibt der Hossenfelder, Jörg Hossenfelder schreibt es. Das Temp-Erfolgsmodell billig und schnell hat ausgedient. Da habe ich mich richtig aufgeregt. Also ich bin ja nicht jetzt hier der Zeitarbeitsadvokat und ich bin ja der White-Collar-Botschafter, aber Zeitarbeit ist doch nicht billig und schnell, sondern
Also mir fehlt ein
billig
bisschen
und
der Kontext gerade.
nicht?
Ja.
Okay. Also
Nee,
ihr.
also mir fehlt der Kontext. Ich sehe hier die Überschrift Lünendonk, Temp billig und schnell,
Ja.
aber ich sehe jetzt nicht den Kontext, unter dem die
Also
Aussage
der macht auch einen
getroffen wurde.
Podcast. Und in dem Podcast sagt er,
Ja.
das Erfolgsmodell Zeitarbeit hat ausgedient und das Erfolgsmodell war billig und schnell. Und meines Erachtens nach ist, also unsere
Hä?
Dienstleistung überhaupt, die Staffing-Dienstleistung ist ja nicht billig und schnell, sondern wir
Nee.
sind gut und schnell. Weil billig sind wir ja nicht, weil wir kosten unseren Kunden ja Geld, oder? Das heißt, der Preiskampf, der sich jetzt ergibt, den viele Unternehmen führen, und das sehen wir sicherlich auch in der Lündung-Studie, wird am Ende des Tages dann über den Preis geführt. Das ist aber ein Reflex von der Marktverdrängung, wenn die Unternehmen nicht mehr schnell genug oder gut genug rekrutieren können, dann ist der letzte Möglichkeit, über den Preis zu gehen und
Ja, aber es
dann
ist ja auch
Race
nur,
to the
ja,
Button
es
zu
ist ja auch
machen.
nur bedingt sozusagen, ne? Gerade im Temp-Bereich bist du ja sehr stark reguliert durch Equal Pay und
Ja, genau.
durch die
Ja, du kannst halt deinen Margenfaktor noch auf 1,6
Tarifabschlüsse.
reduzieren und dann irgendwie pleite gehen in absehbarer Zukunft. Aber
Ja.
woran ich mich drauf gestört habe, dass er schreibt, dass Arbeitnehmerüberlassung oder Zeitarbeit billig und schnell ist. Und ich denke, wir in der Staffing-Branche, egal welche Vertragsart, wir sind ja eigentlich schnell und qualitativ hochwertig. Also die Zeitarbeitnehmer sind ja nicht unbedingt billig oder die Dienstleistung, die da angeboten wird, ist ja nicht billig, sondern die Kollegen und Kolleginnen schaffen es, das richtige CV schnell vorzuhalten und machen da mit Auswahlverschulden, glaube ich, einen ganz guten Job. Also hier wollte ich mal der Firma Lündong sagen, so nicht, so geht's nicht. So gehen wir jetzt auf die Barrikaden.
Gut.
Okay, ich bin der Einzigste. Aber wenn ihr es genauso seht,
ja,
schreibt mir den Link in den Artikel.
Ja, also ich muss mir wirklich den Kontext, ich kann mich da nur mit aufregen, wenn ich sozusagen auch die Rahmendaten kenne, grundsätzlich von dem, was du sagst. Stimmt das, wobei man tatsächlich auch sagen muss, gerade in der Zeitarbeit, sind die Kandidaten qualitativ? Naja, es kommt immer so ein bisschen auf den Sektor an. Man kann schon sagen, dass da manchmal, sage ich mal, der Passung des Kandidaten zugunsten der Schnelligkeit und der Flexibilität da so ein bisschen nachgesehen wird. Ja, dass man dann einfach sagt, okay, besser diesen und kurzfristig verfügbar, als gar keinen zu haben. Ja, und das war ja auch lange Zeit, wo der Arbeitsmarkt oder der Kandidatenmarkt so angespannt war, ja, hat man ja wirklich alles, was irgendwie gerade gut reingepasst hat, entsprechend angeboten. Aber die Beschaffung und dieser ganze Apparat dahinter, dass man es natürlich dann auch versucht, als Dienstleister für den Kunden so recht zu machen, dass man versucht, Defizite im Kandidaten auszugleichen, dadurch, dass man Fahrdienste anbietet, dadurch, dass man Weiterqualifizierungen und so weiter anbietet, das macht das natürlich dann nicht mehr billig. Ja? Also, aber ja, wie gesagt, ich fühle dich, André, I back you up. Und wenn es da, genau, wenn es da anderslautende Meinungen gibt, sind wir gern offen, eben auch zu diskutieren.
Diskutieren, genau. Aber zum Themenkern zurück. Die Liste ist draußen. Ja, alle freuen sich. Können jetzt sagen, ich bin eins hoch, zwei hoch, drei runter. Gibt zwei Gewinner, meines Erachtens nach. Adeco machen einen soliden Job. Und Tempten ist krass gewachsen, sicherlich auch M&A-bedingt, können wir nochmal vertiefen.
Ja.
Abgestraft, Ike Hoffmann, Hayes, Amadeus Fire, Robert Haaf habe ich jetzt mal so als die Verlierer genommen. Verlierer bedeutet für mich, wenn du mindestens zwei Plätze runtergegangen bist. Da gibt es andere Leute, die Plätze runtergegangen sind, aber dann halt nicht zwei oder mehr. Oder die sind dann ganz hinten. War für mich dann nicht so von groß Bedeutung. Aber das sind so die fünf Unternehmen, die ich im Newsletter erwähnt hatte.
Wobei man jetzt mal an der Stelle auch sagen muss, nachdem man ja in den letzten Marktlagen immer für den Bereich Arbeitnehmerüberlassung ein relativ trauriges Bild gemalt hat, ist ja da auch mal so ein bisschen was Positives zu berichten. Neben diesen Lünendonk-Verschiebungen sozusagen für manche Unternehmen ist ja grundsätzlich zumindest der Rückgang verlangsamen sich, ne?
Ja gut, also in der Umfrage steht drin, das ist, glaube ich, das Positive, dass der Voraussichten für 2026 6% Wachstum sind. Das rührt halt dadurch, dass wir am absoluten Bodensatz hoffentlich angekommen sind mit irgendwie 500.000 irgendetwas überlassenen Mitarbeitenden. Also viel schlimmer geht's nimmer. Vielleicht dann doch, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auch da sind die Erwartungen wieder positiver. Wenn ich jetzt in die Vergangenheit gucke und diese Lündong-Studie vergleicht ja immer Jahresumsatzwerte, dann sind eigentlich alle Jahresumsatzwerte gefallen. Jetzt muss ich mal hier kurz gucken, außer Tempten, bevor ich was Falsches sage und mich dann irgendein entzürnter Geschäftsführer anruft und sagt, du hast gar nicht recht, weil wir sind... Nein! Ja, jetzt hätte ich beinahe was Falsches gesagt. Auf den hinteren Rängen ist Yeah von 121 auf 127, Impact von 123 auf 25 gewachsen. Aber alle anderen sind geschrumpft, bis auf, wie gesagt, Tempten. Die sind von 411 auf 462 Millionen Umsatz gewachsen. Und wie wir wissen, weil wir den Oliver Hecker schon ein paar Mal kennengelernt haben, Simone, hat der Tempten eine sehr starke Akquisitionsstrategie und kauft Distressed und Nicht-Distressed Assets auf. Das heißt, andere Zeitarbeitsunternehmen, die kurz vorm Ende oder im Ende begriffen sind. Und deswegen haben die auch akquisitorisch sehr viel Wachstum geschafft. Ich habe jetzt vorhin vor dem Podcast nochmal den Oliver angeschrieben, habe gesagt, wie viel von euren 50 Millionen sind denn da jetzt akquisitorisch und wie viel nicht? Er hat gesagt, er darf mir das nicht sagen, ich darf das im Podcast nicht sagen, er hat mir die Zahl gesagt, aber ein größerer Anteil von diesem Wachstum ist akquisitorisch, aber ist auch organisch gewachsen, sagt er. So, und ich glaube ihn jetzt einfach mal, weil er eine ehrliche Haut ist.
Okay, ja, danke für die Einschätzung. Ich habe eine Sache, wir hatten es jetzt in den Formulierungen oder in der Diskussion noch gar nicht richtig einbinden können, aber wir hatten im Hamburg-Stuffing, im Netzwerktreffen in Hamburg, ja, hatten wir eine Rückfrage gehabt, wo du auch die Marktlage vorgestellt hast.
Ja.
Und zwar, ob die Bruttoinlandsprodukte, auf die wir uns dann auch immer beziehen, ja, die ja für dieses Jahr trotzdem immer noch leicht positiv sind. Gut, Bundesregierung gibt 0,0 aus, aber ob das denn die realen BIPs sind oder die nominalen, also ist das inflationsbereinigt oder nicht?
Ja.
Und da haben wir festgestellt, sie sind inflationsbereinigt. Ne? Also das
ja,
heißt,
genau,
wenn wir über Veränderungen im Bruttoinlandsprodukt sprechen oder in Prognosen sprechen, dann geht es immer darum, die inflationsbereinigte. Weil ansonsten wäre es ja eher Minus, wenn man dann über die Zahlen sprechen würde. Das wäre
hängt von der Inflation ab, ja.
Irgendwie nicht so, ja.
Aber da unsere
wenn
ja, Inflation
nicht so
ja fleißig
gut
hochgeht jetzt und der Zins dann auch, wird es dann ein gehöriges Minus sein im Moment, ja.
Ja,
aber ist
ich
nicht
wage
so.
Mich vielleicht noch. Ich wage mich vielleicht noch mal auf eine Sache, bevor wir dann vielleicht so langsam in die Zielgerade, zumindest was diesen Marktlagereport angeht, vor. Was mir immer wieder auch aufgefallen war in der Formulierung, die Bundesbank bestätigt, ein messbarer Investitionsanstieg durch das Sondervermögen ist nicht zu erwarten. Und du hast es auch später noch mal, ich glaube, du hast sogar Politikerin, sag ich mal, zitiert.
Vorstandsvorsitzende vom Mittelstandsverein, die macht immer ganz gute LinkedIn-Posts, finde ich.
Das praktisch das Versprechen, das man sich durch Sondervermögen erhofft hat, so ein bisschen verpufft.
Ja.
Und die Frage ist, wieso? Also was da natürlich im uninformierten Hörer, wenn man jetzt nur rein die Zahlen hört, vielleicht aufpufft, ist zu sagen, okay, wo verballert die Bundesregierung wieder die ganzen Millionen hin, dass das nicht ankommt in der Investition? Aber es ist ja jetzt mitnichten so, also wenn man zum Beispiel mal guckt, im Bereich der Bundeswehr, das Sondervermögen, die 100 Milliarden wurden ja 2022 beschlossen und da hatte man zum Beispiel auch mit ganz anderen Preisen kalkuliert. Also letzten Endes ist die Verpuffung beeinflusst, ja, durch Zinsen zum einen, ja, durch Inflation, aber auch durch Bürokratie-Themen, die das entsprechend verschoben haben. Ne? Also zum Beispiel, wie gesagt, bei der Bundeswehr 2022 wurde es beschlossen, die Preise sind gestiegen im Laufe der Zeit, man kriegt deutlich weniger. Auch die Zinslast, ne, also Sondervermögen wird ja über Kredite finanziert. Und dann hast du einen Zinsanstieg in den letzten Jahren und es frisst natürlich eben auch Teil des Spielraums auf. Auch Infrastruktur, also wenn man Richtung Infrastruktur guckt, wenn man die Sachen investieren möchte, Geld ausgeben möchte, dadurch, dass kaum oder dass es halt immer noch an Personal auch fehlt in den entscheidenden Stellen, wird halt das Angebot teurer kalkuliert und du kriegst am Ende wiederum auch weniger für dein Geld. Also das sind mal so ein paar Aspekte. Ich weiß nicht, was würdest du noch ergänzen oder was ist deine Sicht aufs Thema Sondervermögen verpufft?
Also ich glaube, es ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe da 2, 3 Artikel dazu gelesen. Es interessiert mich jetzt nicht so krass, dass ich da super aktensicher sein möchte.
Ja.
Ich stelle es nur fest, und das ist leider eine Sache, meine erste Freundin in meinem Leben, ihr Vater hatte bei der Rentenversicherungsanstalt gearbeitet und der hatte mir immer gesagt, das geht mir nie aus dem Kopf, was ich total, und keiner redet darüber heute, ich finde es so abstrus, über 50% der Einkommen in die Rentenversicherungsvorsorge über den Zeitraum der Bundesrepublik Deutschland sind an nicht rentenversicherungsgebundene Posten ausgegeben worden. Und was halt jede Bundesregierung macht und was der Herr Kohl damals sehr großartig gemacht hat oder im sehr großen Umfang, die nehmen dann immer Vermögen und schieben sie hinten aus den Sozialkassen rechts, links rüber und das ist extrem problematisch und das wird jetzt hier auch wieder gemacht. Da redet dann keiner mehr drüber, aber mit den Konsequenzen davon muss man dann in den nächsten 10 oder 25 Jahren oder dann systemhaftig leben, wie wir das jetzt in Deutschland leben müssen, weil die Rentenversicherung Kasse sich nicht finanzieren kann, weil über Jahre bis zu 50% rausgeflogen sind. Wenn das drin gewesen wäre, hätte man das reinvestiert, würde das heute ganz anders aussehen. Also dieses zwischen den, ich steige da nicht so ein, ich reg mich dann immer so auf und dann höre ich auf zu lesen, zwischen den Kassen da hin und her geschiebe, finde ich eine ganz, kann man ja als Unternehmen auch nicht so machen, oder? Also vielleicht bin ich dazu liberal eingestellt, aber wenn man ein Unternehmen so führen würde, wie die Politiker da die Bundesrepublik gerade führen, weiß ich nicht, ob das so gut funktionieren würde.
Ja, das war ja auch das, was damals passiert ist mit den Corona-Krediten. Ja, da ist ja sozusagen, es gibt ja die Schuldenbremse im Gesetz und um die zu überschreiten, brauchst du ja eine Sondergenehmigung oder einen Sonderfall. Da war ja dann Corona auch, wo man dann sehr viel Liquidität für die Hilfen und so weiter praktisch realisiert hat. Und dann hat man festgestellt, dass die Kredite nicht vollkommen aufgebraucht wurden und hat dann Teil eben in den Klima- und Transformationsfonds verschieben wollen, also in den Energiebereich. Und da hat aber dann der Bundesgerichtshof oder wer auch immer das entscheidet, müssen wir mal gucken, hat aber dann entschieden, nee, das ist nicht rechtmäßig, ja, weil eben dieser Kredit, der auf Basis der Krisensituation aufgenommen wurde, an diesen Zweck gebunden war. Also das heißt, man musste diese 60 Millionen oder so, die Milliarden von Euro, die man frei hatte, in Anführungsstrichen, und irgendwie rüberschieben wollte in diesen Klimafonds, wieder zurückschieben. Und das hat natürlich dann auch ein riesiges Loch gerissen. Also Dinge, die man eigentlich schon verplant hatte, investieren wollte etc., konnten darüber dann nicht abgedeckt werden. Und das ist auch da, sage ich mal, ein Grund, warum Sondervermögen in einer gewissen Form dann eben auch verpufft ist, weil es dann eben eher auf Instandhaltung, Subventionierung von Strompreisen und was weiß ich alles aufgewendet wurde, ne? Aber scheint wohl so zu sein. Ja.
So hat sich das der Keynes nicht vorgestellt, als er seine Wirtschaftstheorie entworfen hat. So.
Ja, aller Theorie ist grau, ne?
Ja.
Spannend
Politik
ist, was da rauskommt. Ja, aber du schreibst ja, sage ich mal, die Marktlage jetzt schon seit einiger Zeit und mir ist dann so dein abschließender Satz ins Gesicht nochmal gesprungen oder ins Auge gesprungen, wo du sagst, ich schreibe diese Marktlage jetzt seit 3 Jahren und ich merke, dass sich etwas verändert, nicht dramatisch, aber spürbar. Ja. Die Zahlen werden nicht viel besser, aber sie werden stabiler. Das ist ein Unterschied. Magst du da nochmal ein bisschen Fleisch dran packen?
Ja, ich glaube, wie ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, das Race to the Button ist jetzt hoffentlich so vorbei, Simone, ceteribus paribus, ja, unter Annahme der gleichen Gleichung, der gleichen Faktoren in der Gleichung. Wenn jetzt nicht wieder irgendein Krieg anfängt und die Ölpreise noch weiter hochgehen.
Damit muss man leider rechnen irgendwie.
Ja, genau.
Geopolitik ist
ja,
halt.
Es gibt natürlich schon strukturelle Herausforderungen in Deutschland. Ich habe heute gelesen, dass bis zu 200.000 Jobs in der Automobilbranche wegfallen müssen sollen. Das ist natürlich ein massiver Druck. Ich habe im Podcast, in dem Newsletter auch geschrieben über die Abhängigkeit der Industrieproduktion, der Wandel in die Dienstleistungsgesellschaft, den wir durchziehen müssen. Da gibt es schon einige Herausforderungen, die es da gibt für die Bundesrepublik Deutschland. Aber ich bin positiver Dinge. Wir sind gut ausgebildet. Wir haben eine gute Sozialversicherung, wo Leute abgefangen werden, wenn die in Schieflage geraten. Also grundsätzlich hat Deutschland sehr gute Parameter, um so aus so einer Krise wieder gut rauszukommen, wie es in den letzten 25 Jahren ja auch schon immer passiert ist. Und ich denke, ich habe das in diesem einen Bild in der Präsentation von so Stromschnellen, Schnelles und Langsames, was jetzt gerade passiert, dieser wirtschaftspolitischen Schock und dann die außenpolitische Verschiebung, die es gibt. Ich glaube jetzt auf sich gesehen, die nächsten 12 Monate gibt es eine Erleichterung für die Industrie. Hoffentlich kommt das Sondervermögen an. Die Branchen, die ich beschrieben habe, die werden wieder ein bisschen angreifen, durchzustarten. Und ich glaube wirklich, und ich bin ja, der Jürgen Schäfer sagt immer, ich bin der Negative, ich glaube wirklich, dass das Race to the Bottom jetzt vorbei ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in 4 Monaten sagen, es ist jetzt noch schlimmer geworden, als es Ende 2025 war. Und die zarten Konjunkturindizes deuten darauf hin, dass es so ist. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt wieder langsam in einen positiven Gang schalten können. nicht irgendwie, noch nicht irgendwie wie 2022, dass wir jetzt alle loco gehen und wieder jedes CV verkauft wird, was bei drei nicht auf Baum ist. Das nicht. Aber ich glaube schon, dass es dann so einen Lock-up-Effekt, wie wir letztes Mal besprochen haben, gibt, der sich lösen wird, dass es dazu zu mehr Investment beim Kunden, mehr Recruitment kommen wird. Also eine Erholung für unsere Branche, und die haben wir auch, nee, die wird nicht flächendeckend sein, aber die wird punktuell sein, und die haben wir unbedingt nötig, weil wir reden mit vielen Mitgliedsunternehmen, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen. Ich habe wieder in den letzten 4 Wochen mit einigen Unternehmen gesprochen, die in Konkurs gehen müssen. Ja, und das denke ich, die Zeichen stehen auf Erholung, oder um mit dem Eingangszitat zu schließen: Es grünt's grün, wenn Staffings blühten, also die Wirtschaft blüht.
So, ja, genau. Das wäre ein schöner Abschlusssatz. Ich bin trotzdem, ich muss noch mal ganz kurz nachfragen. Das ist jetzt sozusagen deine Schlussfolgerung, weil sich die Zahlen nicht mehr so dolle verändern, hoch, runter, sondern weil sich es eigentlich jetzt so die letzten Monate mehr oder weniger so ein bisschen stabilisiert hat, oder?
Es hat sich stabilisiert. Ich sehe, das Contract steht ja im Newsletter drin. Contract zieht an. Year to year ist es besser geworden. Perm sehe ich an den wichtigen Sachen eine kleine Erholung. Arbeitnehmerüberlassung kann schon fast nicht mehr schlechter werden, weil es ist fast nicht vorstellbar. Und da sehe ich eine Erholung.
Ja, dann würde ich sagen, das sind doch gute Neuigkeiten. Blöd ist jetzt einfach nur, nächste Woche Donnerstag kommt der Podcast raus, dass es im Mai jetzt noch so wahnsinnig viele Feiertage gibt, weil wenn es die nicht gäbe, würde ich sagen, Backmosch an. Ja, nehmen wir die
Ja.
Knospen mit, wässern sie schön und schauen, dass nichts drauf fällt und
Ich
dann nutzen wir
habe sie
es.
extra nicht in Newsletter
Was
reingeschrieben.
denn?
Das wäre was Negatives gewesen. Ich glaube, der Mai wird den einen oder anderen Unternehmen noch das Genick brechen. Vor allen Dingen den Temp-Unternehmen, weil der Mai ist extrem krass dieses Jahr mit den Arbeitstagen. Wenn du es so guckst, die Nachzahlung von den Sozialversicherungsbehörden, also Cashflow technisch gesehen, ist der Mai immer anspruchsvoll für die meisten Staffing-Unternehmen. Und ich glaube, April und Mai wird es den einen oder anderen wirklich nochmal an den Kragen gehen. Da wird es nochmal ein paar Insolvenzen geben. Aber die sich ja ins Juni und ins zweite Halbjahr rüber retten, die sind dann so cash-solide, und die nehmen dann den Aufschwung mit. Also Gruß geht raus an euch. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Kommt auf uns zu, wenn ihr Probleme habt. Wir sind als Verband da auch mit erfahren, mit den entsprechenden Leuten zu empfehlen, die da euch bei helfen. Wenn es sein muss, dann Schuldenschnitt zu machen. Leider in den letzten 24 Monaten sehr viel Erfahrung damit gemacht. Also Daumen hoch, Kopf runter und durch. Und wenn dann die ganzen Primeln und die ganzen Krokusse endlich sprießen wieder in deinem Park in Kiel, dann geht es auch der Wirtschaft wieder gut. Und die
Flensburg.
Mutigen sind die Gewinner von morgen. Flensburg.
Flensburg.
Ja, für einen Bayer ist das alles das
Wird erst
Gleiche.
nächstes Jahr wieder werden, muss ich sagen. Aber ja, wir haben jetzt einfach,
Sitzt es schon weg, die Krokusse?
um in deiner Bildsprache zu bleiben, mache ich das natürlich jetzt mit, das Bild. Okay. Gut, dann nehmen wir das mal so mit. Ich wünsche dir gute Besserung, André. Es steht uns einiges bevor. Wir treffen
Danke.
uns ja nächste Woche dann zusammen auf dem KI-Roundtable von Intero. Und
Staffing
Staffing, KI Staffing Roundtable natürlich.
Roundtable.
Ich bin immer so lax, Entschuldigung. Ja, auch alle anderen, wie gesagt, wir wünschen euch viel Kraft bei all dem, was bevorsteht. Gebt Gas und wir hören uns dann spätestens im Rahmen des Staffing Fakten und Flurfunk wieder im Juni.
Und tschüss.
Tschüss.